Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcast und frohes Neues. Auch dir, Pascal.
Ja, auch dir.
Ja, danke. Wir beide haben ja das letzte Jahr mit Liebe beendet, mit unserem Lovecast to the Beach. Heute ist wieder ein bisschen Hass angesagt zu einem Film, der, seien wir ehrlich, das wird uns Ärger einbringen, glaube ich.
Davon gehe ich aus und darauf freue ich mich.
Ja, was sagst du aber zuvor zu unserem letzten Lovecast to the Beach, manöverkritikmäßig?
Fand ich gut.
Ja, okay, fand ich auch gut.
fand ich gut, dass wir den Film mal wieder so ein bisschen aufbereitet haben einfach. Ne? Er ist ja schon ziemlich in der Vergessenheit versunken. In der Versenkung versunken. In der Versenkung? In Vergessenheit? Ist relativ egal geworden.
Ja, ich warte stündlich.
In der Versenkung verschwunden. Verdammt nochmal.
Ich erwarte stündlich das Douglas-Schreiben von DiCaprio und Danny Boyle.
Ja, ich auch.
Ja, okay. Gut. Wir wollen aber jetzt nochmal auf die Kommentare eingehen zum letzten Lovecast.
Bitte.
Es sei gesagt, dass diese Kommentare vielseitig waren. Wir haben uns drei ausgesucht, die aber auch teilweise auf unseren letzten Hatecast eingehen. Das war das Streben nach Glück?
Nein.
Nein?
Das war Sieben Leben. Letzte?
Ach ja, stimmt, Sieben Leben, ja. Ist dasselbe nur mit, ist dasselbe nur tödlich,
weißt du?
Ist
dasselbe nur zwei Jahre später.
Ja, genau. Okay. aber ich fange mal an mit unserem Lieblings-User Yumik. Der hat geschrieben, oh, es gibt eine zweite Podcast-Reihe, sehr schön. Ja, das finden wir auch. Ich möchte daher nochmal dringend eine Übersicht anregen, wo man die Podcast hübsch aufgereiht hier bei Movieback findet. Vielleicht übergangsweise als Filmliste, weil natürlich findet man sie alle bei Soundcloud, aber nicht die wichtigen, dazugehörigen Threads mit den Diskussionen. Danke für die Aufmerksamkeit und weitermachen. Ja, lieber Yumik, danke, dass du wieder da bist. Wir arbeiten dran. So viel können wir sagen. Und wir können auch sagen, uns gibt es jetzt nicht mehr bei Soundcloud. Wir haben den Anbieter gewechselt. Wir sind zwar bei Podigy. Und da kann man unsere Podcasts auch in einen sogenannten Podcatcher tun. Und dann werden die jedes Mal, wenn die erscheinen, automatisch runtergeladen. Bam. Pascal, ist das? Das ist doch geil, oder?
Bam!
Ja, kannst du dir das vorstellen, weißt du, du stehst morgens auf, du weißt, oh, das ist ein richtig mieser Tag. Und dann auf dem Weg zur Arbeit guckst du auf dein Smartphone und dann zack. Neuer Movie Break Podcast und der Tag ist gerettet. Oder richtig im Arsch, je nachdem.
Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
Ja. Aber Yumik, wir sind dabei. Wir suchen eine Lösung und wir. Das
ist nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, und wir danken für deine Kritik. Mhm. Du Arschloch. So.
Okay, soll ich mal den nächsten machen oder?
Ja, bitte.
Okay, also mein Kommentar stammt von der unserer Lieblingsuserin, natürlich, SB2929 oder SB2929.
In the year 2929.
Und sie hat einen ordentlichen Wälzer geschrieben, möchte ich sagen. Ich fange mal an. Oh verdammt. Ah, ich muss vorher noch sagen, dass dieser Kommentar sich auf Sieben Leben bezieht, nicht wahr?
Okay.
Genau, gut. Okay, also. Oh verdammt, den Hatecast habe ich doch glatt vergessen. Beziehungsweise, ich habe den Kommentar vergessen. Den Film habe ich, wie versprochen, angesehen. Dazu muss ich sagen, dass ich es nicht hätte tun sollen. Diesmal kann ich euren Hass nämlich sehr gut verstehen. Erstens kann ich Will Smith sowieso nicht leiden und zweitens war dieser Film so abgrundtief überflüssig, dass ich beim Ende schon fast geschlafen habe. Mir kam der Film eher vor wie eine schlechte Folge Berlin Tag und Nacht oder so ähnlich. Anmerkung, habe ich niemals freiwillig geschaut. Und dann kam einer der sinnlosesten und dümmsten Filmtode überhaupt. Wobei, um die Qualle tat's mir schon leid. Tierquälerei. Jedenfalls entschuldige ich mich dafür, eure wertvolle Redezeit verkürzt zu haben. Viel hättet ihr ja ohnehin nicht zerrupfen können, da ich ja tatsächlich eurer Meinung bin. Freue mich auf den nächsten Hatecast, da ich The Beach auch noch nicht gesehen habe. Ist übrigens eine Ehre, euer Lieblingsuser zu sein.
Ja. Ja, danke für den Kommentar.
Ja, erstmal danke für den schönen Umfang. Also das war mal eine ordentliche Antwort.
So wollen wir das, Leute, so wollen wir das.
Genau so muss es sein. Auch sehr schön, dass sie unsere Aufforderung angenommen hat und sich den Film auch mal angeschaut hat. Da muss ich aber leider jetzt was zu sagen, zu dem Thema Tierquälerei. Und hast du das als Tierquälerei wahrgenommen? Erstens mal, ist es mit Sicherheit Tierquälerei. Ich weiß auch nicht, ob die Quallen dadurch auch selber sterben.
Es sind ja keine Bienen, ne? Also.
Ja, ich bin kein Quallenforscher.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn er sich umgebracht hätte, indem er irgendwie sich einfach in so einen Bienenstock begeben hätte, weißt du, dann fände ich das irgendwie ganz witzig. Und dann muss man auch sagen, ja, dann wäre es Tierquälerei. Weil Bienen sterben ja nach einem Stich. Aber bei Quallen glaube ich das nicht. Ich glaube, der Qualle ist das herzlich egal. Wobei ich glaube, für eine Qualle gibt es schönere Lebensorte als eine Badewanne.
Ich muss aber jetzt trotzdem noch was zitieren. Und ich gebe mir kurz eine Sekunde Zeit. Ich muss nur noch mal kurz nachgucken, ob es wirklich SB2929 war. Eine Sekunde bitte. Ja, und zwar hat sie einen wunderbaren Kommentar unter einen Fisch namens Wanda geschrieben, den ich euch allen nur ans Herz legen kann. Denn wie ich da schon festgestellt habe, reagiert unsere 29 sehr empfindlich auf Tierquälerei. Und unter einen Fisch namens Wanda hat sie geschrieben, das mit den Hunden habe ich ihnen einfach zu übel genommen. Ein Hund in Ordnung. Kennt man aus dem Weißen Hai oder Mad Max? Zwei Hunde? Grenzwertig. Drei Hunde und ein Fisch? Nein, 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 nein! Ah, super. Sehr schön.
Ja, okay. Ja. Okay, Memo an uns, Tierquäler-Podcast machen.
Tyrannosaur rein, ja.
Ja, okay. Gut. Dann schließe ich mal die Kommentarsektion mit einem letzten Kommentar ab. Und der bezieht sich tatsächlich auf The Beach und der kommt von unserem Lieblingsuser Silent Bob, der geschrieben hat, der Film gammelt schon seit Ewigkeiten auf meiner Netflix-Watchlist. Muss mich da endlich mal zu durchringen. Beule ist ja eigentlich Pflicht. Hol den Liebescast dann bei Zeiten nach. Ja, das solltest du tun, lieber Silent Bob. Und den wir wünschen dir. Ja, ich will wissen, was gemeint ist. Ne? Und sei mir ehrlich.
Gesagt.
Ja, und nach dem Carsten, dann gehen wir doch immer eng und schlumm zusammen ins Bett. Also viel Spaß bei The Beach, lieber Silent Bob. Und damit soll es das gewesen sein mit den Kommentaren. Und auch mit der Liebe. Pascal, bist du bereit, ein bisschen Hass zu verteilen?
Ja.
Ah. Pascal, als wir dieses Projekt gestartet haben, hatten wir so eine Liste von Filmen, die wir unbedingt besprechen wollen. Und wir hatten bei manchen Filmtiteln ein Sternchen dran gesetzt. Dieses Sternchen heißt das könnte Ärger geben.
Explosiv. Und, ja,
explosiv, genau. Mein Name ist Barbara Elichmann. und dieser Film hat ein Sternchen. Ich glaube, er hat sogar zwei. Wir reden heute über The Green Mile. Regie und Autor Frank Darabont, basierend auf einer Kurzgeschichte, glaube ich, ist es von Stephen King.
Nein, es ist ein Fortsetzungsroman, sechs Teile, die insgesamt inzwischen auch in einem Sammelband, also in einer zusammenhängenden Geschichte erschienen, also ein Buch, was ganze 600 Seiten umfasst.
Ja, danke, Klugscheißer. Ja, The Green Mile. Ich beginne mal unsere Hasszersetzung mit der Frage, Pascal, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie hat der Film damals auf dich gewirkt?
Ich habe ihn damals das erste Mal mit meinen Eltern gesehen, als die sich den Film, also früher gab es bei Premiere dieses Sky Select, diese Premiere, wie hieß das denn nochmal, wo man Filme bestellen konnte, die noch nicht offiziell bei Sky liefen, die erst gerade ganz frisch raus waren auf DVD und da konnte man die sich für 1-2 Euro oder waren es noch D-Mark, ich weiß es gar nicht mehr, schon mal bestellen und schon mal angucken, bevor die offiziell auf Sky laufen.
Und müssen da, Euro gewesen sein schon.
Ja, ja, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall, haben wir den da bestellt und ich muss so 11 gewesen sein oder vielleicht 12, vielleicht war ich auch erst 10, ich weiß es nicht. Und da haben wir den gesehen und ich fand den sehr aufwühlend damals. Also ich weiß noch, dass da echt 10 drin waren, die mich auch noch eine Zeit lang verfolgen. Aber was verständlich ist in dem Alter, ne?
Wie alt warst du?
Ich bin mir nicht mehr sicher, wie alt ich war. Also der müsste jetzt 2000 kam der ins Kino, dann war es 2001, da war ich 10, 11.
Also ich würde keinem 10-jährigen Film zeigen.
Ja.
Deine Eltern haben mich nicht lieb.
Und dann habe ich den gesehen und ich fand ihn großartig. Ja. Aber ich fand ihn auch, wie gesagt, sehr aufwühlend.
Ja, als Zehnjähriger ist
oder
das natürlich
elf,
schon.
Also, oder vielleicht war ich auch schon 12. Auf jeden Fall so um den Dreh.
Ja.
War sehr, sehr begeistert von der Wucht dieses Films. Dann habe ich ihn nochmal gesehen mit 16. Fand ihn immer noch sehr gut. Und dann habe ich ihn jetzt vorgestern nochmal gesehen, genau. Und fand ihn nicht mehr sehr gut.
Wir sollten vielleicht mal unseren Werbevertrag erfüllen und sagen, dass man ihn aktuell auf Netflix sehen kann.
Ja,
Netflix. Ihr wisst ja, Netflix, geil. Ja?
Netflix ist super.
Ja, ich glaube, es gibt ihn auch bei Amazon. Die sind übrigens auch geil.
Ja.
So, und bei Sky hast du ja schon Werbung gemacht, also haben wir uns
und man kann ihn sich auch auf Blu-ray bei Amazon kaufen, wenn man möchte.
Ja, ja, genau.
Amazon.
Kann es sein, dass du einen Extra-Vertrag abgeschlossen hast, mit dem du nicht verraten hast? Ihr könnt ihn aber auch gerne bei Saturn kaufen oder beim Mediamarkt oder so.
Ich bin doch nicht blöd. Ja, ja. Ja, oder Geiz ist
genau.
Geil. Natürlich. Vielleicht gibt's ihn auch bei Expert.
Ich habe ihn letztens tatsächlich auf Blu-ray beim Rewe gesehen. In so einem DVD-Blu-ray-Ständer vor der Kasse.
Ja, zum unschlagbaren Preis für 6,99 €.
Nee, 8,99 € tatsächlich.
Oh. Ja?
Ja. Ja.
Hm.
Ja.
Auch verlaufen.
Also ich hatte überlegt, ihn mir zu kaufen, aber dann ist mir eingefallen, hey, den gibt's ja bei Netflix.
Oder bei Amazon mit Netflix für 6,99 €.
Ja, bei Netflix spart ihr reines Geld. Okay, wir müssen damit aufhören. Okay. Ich sag mal, was ich ihn gesehen habe, ja. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, obwohl ich damals, als er gestartet ist, schon in dem Alter war, wo ich ihn hätte sehen können. In den USA ist er im Herbst 99 rausgekommen, in Deutschland, glaube ich, im Januar 2000.
Im Februar.
Im Februar, ja. Und in den USA ist er am 10. Dezember 99 rausgekommen. Also es war noch so die Zeit, wo die Filme, großen Filme, noch so eine gewisse Differenz hatten zwischen USA und Deutschlandstart. Ja, ich habe den auf, ich weiß nicht, ob es DVD oder VHS war, zuerst mal gesehen. Und ich weiß noch, wir hatten damals im Freundes- und Bekanntenkreis, haben uns öfters zu so Filmabenden getroffen. Und neben Eiskalte Engel war Green Mile der zweithäufigste Film, gefolgt von einer Hochzeit zum Verlieben. Eine Hochzeit zum Verlieben macht immer noch Spaß. Eiskalte Engel ist so ein
Guilty Pleasure. Eiskalte Engel hat die Zeit einfach nicht überstanden, aber der ist ein Guilty Pleasure, sagst du. Ja, ja.
Ja. Und The Green Mile, ich habe den damals beim ersten Mal habe ich geguckt und da sind mir halt schon so ein paar Sachen aufgefallen, die wir heute noch ansprechen werden. Und was dem Film auch nicht gut getan hat, ist einfach, wenn du in einem Jahr diesen Film viermal sehen musst, der ja auch 189 Minuten geht, also über 3 Stunden, ja. Und du jedes Mal mit Leuten zusammen bist, die dann wirklich heulen und du dich fragst, du weißt doch, was passiert. Du hast ihn doch erst vor 3 Monaten das letzte Mal gesehen, ja. Und sie dich jedes Mal so fassungslos anstarren, wenn du nicht weinst, sondern wenn du halt Fragen stellst, die den Leuten nicht gefallen, sag ich mal, dann lernst du diesen Film nicht zu hassen, aber ihm zu missachten, sag ich mal. Und ich habe ihn dann tatsächlich jetzt zur Vorbereitung nochmal gesehen, wie gesagt, Netflix, geil. Und ja, also um das mal klar zu machen, ich hasse diesen Film nicht, also da will ich ehrlich sein, wir benutzen das Wort Hass ja auch gerne, um zu polemisieren und polarisieren. Aber ich finde ihn nicht gut. Ich finde ihn hochgradig uninteressant.
Ich finde ihn hochgradig uninteressant.
Ja. Ja.
Ja. Ich stimme dir dazu. Wobei uninteressant gar nicht. Wirklich uninteressant, ja?
Ich finde, es ist interessant, über seine Verfehlung nachzudenken und drüber nachzugrübeln und auch zu reden, was wir ja gleich machen werden.
Ja, aber The Green Mile gehört nicht zu den Filmen, die interessant werden durch ihr Scheitern, ne? Nee.
Es ist kein Justice League, nein.
Justice League. Man muss ja dazu sagen, dass der Regisseur Frank Darabont auch die Verurteilten gemacht hat, der so gemeinhin als die beste King-Verfilmung gilt.
Und der Nebel, ja.
Ne? Und ich weiß nicht, ob er der Richtige dafür war.
Ich weiß halt noch, dass auf der DVD gab es halt Bonusmaterial und da wurde halt gezeigt, wie die Dreharbeiten vonstatten gelaufen sind. Und da hat man auch gesehen, dass Stephen King, also der Autor dieses Fortsetzungsromans, da wohl sehr involviert war und auch sehr glücklich war. Und wir wissen ja, dass Stephen King nicht immer gute, nette Worte übrig hat für die Filme, die auf seinen Geschichten basieren. Und da war es wohl anders. Also ich glaube, Stephen King mag den Film ja bis heute sehr.
Ja, ich habe auch gelesen, es soll eine der vorlagengetreuesten Verfilmungen sein.
Ja, genau. Kennst du die Vorlage eigentlich?
Leider nicht.
Ich nämlich auch nicht.
Ich habe nur mal so ein bisschen Recherche betrieben und da habe ich gelesen, dass der wohl wirklich sehr nah an der Vorlage arbeiten soll. Ja.
Das kann mir auch noch erinnern, dass Stephen King das auch in dieser Doku, also Bonusmaterial gesagt hat, dass es schön findet, dass der Frank Darabont halt das so originalgetreu umgesetzt hat. Vielleicht ist der Film auch halt einfach nicht gut, weil die Originalgeschichte nicht gut ist. Also, ja. Ich kenne sie halt nicht.
Ja.
Aber man muss ja ich muss ja nicht das Buch kennen, um einen Film zu bewerten.
Nein, natürlich nicht. Und ganz ehrlich, die Diskussionen gehen ja manchmal in so eine Richtung, der Film hat das Buch gut umgesetzt und ist deswegen gelungen. Warum? Ich habe immer so das Gefühl, dass die Qualität des Buches gar nicht mal ausschlaggebend ist. Dafür, wie der Film am Ende wahrgenommen wird, sondern einfach, ob's eine gute Adaption ist. Und das ist jetzt auch bei The Green Mile wieder der Fall. Wenn man sich einmal die Kommentare unter meiner Kritik anschaut, in der auch mit der Vorlage argumentiert wird.
Ja. Ich, wie gesagt, nimm mal zum Beispiel mal Herr der Ringe. Ja, die erlauben sich total viele Freiheiten, aber das ist gut, weil es sind halt zwei andere Medien. Buch und Film sind zwei unterschiedliche Medien. Das wird halt oft immer vergessen, finde ich.
Ja, ganz ehrlich, also ein Film muss auch ohne seine Vorlage einfach funktionieren, ohne die Kenntnis der Vorlage. Und The Green Mile tut das halt nicht, ne? Wobei, funktioniert er nicht eigentlich doch?
Also ich kann so viel sagen, Green Mile ist wirklich zu 100% klassisch episches Erzählkino.
Ja.
Das zu 100%. Und das rechne ich dem Film auch sehr an, weil so eine Art von Kino ist durchaus selten geworden. War es, glaube ich, schon 99. Das hat man nicht so oft gesehen. Also was mich halt wirklich stört, ist, der Film geht über 3 Stunden und jede Figur bleibt genau so, wie sie am Anfang war. Es gibt keinerlei Veränderung, nichts passiert. Der Tom Hanks spielt also die Hauptrolle, aber ich glaube, das wissen alle, Tom Hanks in der Minute 2 ist derselbe Tom Hanks wie in Minute 133. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich öde.
Ja, der macht es sich sehr leicht. Ja, das Problem ist einfach, dass der Film seinen Figuren keine Brüche zugesteht, ne? Ja. Keine Ambivalenz. Also der hat eine ganz klare Vorstellung davon, was gut und was böse ist. Und entweder der Zuschauer nimmt das so hin oder nicht.
Ja, und take it or leave it.
Ja, und The Green Mile ist so ein Film, der darauf besteht, dass man gewisse Figuren nicht mag und gewisse Figuren unbedingt mögen muss.
Ja, genau. Ein schönes Beispiel ist dieser Percy. Das ist ein neuer, also müssen wir nochmal, sollten wir mal grob die Geschichte von Green Mile wiedergeben oder ist es Gesetz, dass man die kennt?
Naja, im Prinzip kannst du die in zwei Sachen wiedergeben. Sätzen wiedergeben.
Ja, also es spielt halt in einem Todestrakt in einem Shawshank-Gefängnis, wo also auch schon die Verurteilten spielen. Und da wird eines Tages ein großer schwarzer Mann gebracht, John Coffey, toller Name übrigens, und der kann halt Wunder bewirken. Also es gibt so eine Maus in diesem Todestrakt und diese Maus ist so eine Art, ich sag mal, Maskottchen und der wird halt umgebracht und dank von John Coffey wird die Maus dann wiederbelebt. Ja. Und John Coffey wird halt eingesperrt und wartet auf die Todesstrafe, weil der zwei Mädchen umgebracht haben soll. Und es kommt halt im Laufe des Films relativ deutlich heraus, hat sie nicht umgebracht, das war jemand anderes, er wollte dem Mädchen helfen. Ja, genau. Das ist grob die Story von The Green Mile. Oder habe ich irgendwas Essentielles vergessen?
Nö, darum geht's halt. Also. Im Prinzip ist es halt einfach, ein schwarzer Jesus kommt hinter Gittern und wird zur Schlachtbank geführt.
Ja, genau. Ja. Ja, und in dieses Todestrakt wird halt ein neuer Wärter verlegt, Percy heißt der, der wohl auch irgendwie Kontakte zu irgendwie, was ich, irgendeinem Senator oder so hat, und Percy ist halt ein Soziopath, ein Arschloch, wie er im Buche steht, und der bleibt das auch, und der ist auch für eine der markantesten und wahrscheinlich auch heftigsten Szenen im ganzen Film verantwortlich. Er sabotiert nämlich den elektrischen Stuhl, so dass es eine Hinrichtung gibt, die wirklich übel ausgeht. Auch eben mit einer Gründe, warum ich dem Film keinen 10-Jährigen zeigen würde. Hm. Weil die Szene ist echt heftig und die hat auch nach 20 Jahren nichts von ihrer Härte verloren, finde ich. Oder hast du das anders gesehen?
Nee, ich fand die auch echt heftig und ich fand es auch überraschend, wie lange die Szene wirklich dauert.
Ja. Das ist so eine der wenigen Szenen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt trauen sie sich mal ein bisschen was.
Ja.
Wenn ich ehrlich bin. Weil, obwohl es in diesem Todestrakt spielt und obwohl Todestrakt keine glücklichen Orte sind, durchweht The Green Mile für mein Gefühl oder mein Empfinden immer so ein bisschen so The Wind of Happiness. Weißt du, wir sind eigentlich alle ganz cool miteinander. Also die Wachen sind auch jetzt außer eben Percy relativ nett zu den Leuten. Aber irgendwie beißt sich das für mich.
Ja, das stimmt schon. Ja, das ist, da fehlt irgendwie so ein bisschen.
Also ich erwarte von einem Film, der im Todestrakt spielt, dass mich das mehr mitnimmt und nicht nur, wenn eben irgendwie jemand hingerichtet wird. Weißt
ja,
du?
Ja. Ja, das fehlt tatsächlich. Da fehlt tatsächlich dieses Gefühl für das Leiden.
Die Würze des Todes fehlt. Todesangst. Lecker.
Ja, das stimmt. Der Film ist ja auch sehr mutlos in jeglicher Hinsicht. Das fängt ja allein schon damit an, dass er ja sehr geschichtsträchtigen Kontext hat. Mit 1938, Wirtschaftskrise, Rassismus, hätte man alles reinbringen, aber spielt ja überhaupt gar keine Rolle.
Also Rassismus, würde ich sagen, spielt schon eine Rolle.
Tatsächlich?
Ja, also ich finde, ich glaube, ganz ehrlich, dass John Coffey überlebt hätte, wenn er weiß wäre.
Schöne These. Okay, dann ist es ein Nee, ich würde sagen, Rassismus spielt da außer das.
Aber ich finde, der Film macht schon klar, dass es Rassismus, dass es in einer rassistischen Welt spielt. Das finde ich, macht er schon klar. Also du hast da schon hier und da ein paar Szenen oder ein paar Äußerungen. Das ist natürlich nicht besonders clever und nicht besonders elegant, aber doch, finde ich schon.
Naja, und wenn es so sein sollte, dann ist es echt auch handzahm alles angegangen. Nur nicht vertiefen, nur anschneiden. Lieber gucken, wie der große arme Mann Wunder vollbringt und in seiner Zelle heult.
Ja, da gebe ich dir dann auch wieder recht, ja.
Ja.
Der große Mann, gespielt von Michael Clarke Duncan, der tatsächlich für die Rolle Oscar nominiert war.
Ja.
Ja, also der Film hat 4 Nominierungen bekommen. Ja. Darunter bester Film und bestes adaptiertes Drehbuch, hat aber keinen einzigen gewonnen.
Ja, zum Glück gab es American Beauty das Jahr.
Kevin Spacey, ja.
Wieso, der war doch super in dem Film.
Ja, das stimmt. Aber wir sollten das fast jetzt hier nicht aufmachen.
Stimmt was nicht mit Kevin Spacey?
Ich weiß es nicht. Wann kommt eigentlich die finale Staffel House of Cards?
Ja, da ist nur so eine komische Staffel, wo nur die Frau mitspielt. Das verstehe ich nicht.
Ja, okay. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe mich für House of Cards nicht interessiert. Also das mit dem Rassismus, da sind wir uns, glaube ich, so, da sind wir nicht ganz einig, aber wo wir uns einig sind, ist, dass diese große Depression, die ja 1938 in den USA wütete, dass sie eigentlich keinerlei Rolle spielt.
Der könnte in jeder Zeit spielen.
Ja.
Der,
The Green Mile 2021 auf dem Mars.
Ja, selbst dann würde er genauso aussehen.
Ja, vermutlich. Ja, das stimmt schon.
Ja. Ja, wie hast du das damals wahrgenommen? War das ein großer Film?
Ich habe das so wahrgenommen, als er ins Kino kam, war das so, okay, ein probater Erfolg. Also ich habe mal, er hat weltweit 286 Millionen eingespielt, davon 136 in den USA. Also war durch ein Erfolg, aber es war jetzt kein Erfolg so, wo die Menschenmassen reingepilgert sind. Aber ich hatte so das Gefühl, das war so ein Mundpropagandafilm. Also der lief recht lange in den Kinos, ja, weil halt viele Leute den gucken wollten. Und dann vor allem auf DVD, ich kann mich erinnern, damals in der Videothek, du hast diesen Film echt nur mit Reservierung bekommen. Mhm. Der war eigentlich immer weg und das sehr lange Zeit. Zum Glück hatten viele Freunde ihn auf Kauf-DVD. Juhu. Ja. Das war so ein, ich möchte schon fast sagen, eine Art Sleeper-Hit, zumindest in Deutschland. Also, das war so ein Film, über den wurde halt sehr lange gesprochen.
Ja.
So ähnlich wie die Verurteilten, nur dass die Verurteilten, glaube ich, im Kino wesentlich erfolgloser waren.
Ja. Okay. Ja, das habe ich ja damals noch nicht so sehr mitbekommen. Also schon, dass da irgendwie ein großer Film kommt, Tom Hanks wieder mitspielt, und man den wahrscheinlich gesehen haben muss. Aber jetzt nicht so richtig so die Breitenwirkung von diesem Film wahrgenommen.
Ja, ja. Gibt es etwas an Green Mile, was dich so... Also, ich sag dir, hey, ich guck morgen Green Mile. Und das erste Negative, was dir in den Sinn kommt, was ist das?
Die simpel gestrickten Figuren.
Ja.
Also dieses Bevormunden dahingehend, wie man Menschen zu finden hat.
Ja. Ja.
Und das ist bei in dem mir Film ist echt extrem ausgeprägt. Wirklich. Das ist echt extrem.
Ja, also wie gesagt, weil die Guten sind halt so richtig gut und sympathisch, also so richtig sympathisch, und die Bösen sind halt
so richtig
wirklich
böse.
Richtig böse.
Da kommt
und die Verrückten sind halt richtig verrückt und die Armen sind richtig arm. Es ist schon sehr billig alles.
Ja, ja. Es gibt ja auch diese Figur von Sam Rockwell, Billy the Kid, wo du halt auch, den siehst du halt und du weißt, okay, das ist ein kranker Bastard. Boom. Ja. Und der wird sich auch nicht verändern.
Da ist das nicht der, der auch für den Tod der Kinder verantwortlich ist?
Ja, ne? Ja, genau.
Ne? Ja.
Ja. Ja, und John Coffey sagt dann, das ist ein böser Mann.
Ja.
Und Tom Hanks guckt dann schockiert und sagt, du hast recht.
Du hast recht, großer schwarzer Mann. In der Zose.
Aber du kommst trotzdem auf den Stuhl.
Und jetzt fass doch mal mein Genital an.
Ja.
Ja. Was mich, also wenn du mir den Titel sagst, das erste Negative, woran ich denken muss, und das ist wirklich exakt das allererste, woran ich denken muss, wenn jemand diesen Titel sagt, ist das Ende. Mhm. Ich komme auf das Ende nicht ganz klar.
Und mit Ende meinst du nicht den Tod von John Coffey, sondern diesen Epilog?
Nee, doch den Tod von John Coffey.
Okay.
Also nicht, okay. Ja. Mhm. Also der Epilog, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber das Ende von John Coffey ist halt, das war schon damals, wo ich mir dachte, also zur Erklärung, John Coffey wird zum Schluss hingerichtet, obwohl klar ist, das heißt, diese ganzen Wärter, die mit ihm jetzt da zu tun hatten, wissen zu 100%, er ist unschuldig und er verbringt Wunder, ja, er ist, wie ich schon sagte, er ist Black Jesus. Mhm. Und sie tun nichts.
Der Film versucht das auch damit zu rechtfertigen, dass John Coffey vorher diesen sehr bekannten und oft zitierten Monolog hält, wo er sagt, dass er müde ist und dass er sterben will. Dadurch versucht der Film das ganz billig zu rechtfertigen, aber in Wahrheit zieht das überhaupt nicht, weil es eigentlich so das komplette Gegenteil von dieser Menschlichkeit, die dieser Film eigentlich thematisieren will, einfach ins Gegenteil verkehrt.
Und es, wenn er halt nicht mehr will, dann soll er sich gefälligst selbst umbringen. Ja.
Also, Sau.
Also, ja, ja. Also, weißt du, nur weil der zu faul dafür ist.
Ja, ganz ehrlich, du hast da halt so einen Typen, der im Prinzip jeden Menschen von Krebs heilen könnte.
Ja. Ja. Und, also, ich verstehe schon, dass das für die nicht einfach wird und wahrscheinlich ist es unmöglich, ihn herauszuholen, aber sie versuchen es ja noch nicht mal richtig.
Weißt du was? Es gibt doch diese Szene, wo sie ihn nachts rausholen und zu der Frau bringen, damit er sich von Krebs heilt.
Ja.
Hätten sie ihn laufen lassen können.
Ja.
Weil, weißt du, was kommt? Denn nachdem sie John Coffey hingerichtet haben, kommt danach, der Film, die Rahmenhandlung des Films spielt in einem Altersheim, in einem Altenheim,
ja,
wo der 109-jährige Paul sitzt, denn Paul kann nicht sterben durch seine Begegnung mit John Coffey.
Ja, man muss dazu sagen, es gibt eines der ersten Wunder, die John Coffey vollbringt, ist, dass Tom Hanks Figur, Paul Edgecombe heißt er, hat eine Blasenentzündung oder irgendwas.
Ja, so eine Harnröhrenentzündung.
Ja, genau. Und es gibt halt eine Szene, da bricht er halt wirklich so zusammen vor Schmerzen und das tut auch echt weh. Ich hatte auch mal eine heftige Blasenentzündung.
Ja,
aber
so. Ich kenn's.
Ja, du hast ihn mal angehängt. So. Und dann heilt er ihn halt, indem er die Hand auflegt. Ja. Um es mal so zu sagen. Ja?
Ja.
Und das ist womit der Grund dafür, also so hab ich es mir mal erklärt, dass jetzt Tom Hanks halt eben ewig lebt, denn diese Maus, von der wir jetzt schon geredet haben, die ja auch stirbt und dann auch wiederbelebt wird, dank John Coffey, die sieht man zum Schluss auch noch. Die lebt auch noch.
Mr. Jingles.
Ja? Mr. Jingles, genau. Wobei ich mich ja frage, ist es vielleicht dann doch ganz gut, dass er gestorben wäre, weil hier Stichwort Überbevölkerung.
Ja, interessanter Gedanke.
Also jetzt nicht, weil John Coffey zu viel war, sondern überleg mal, alle Leute, die er heilt, die leben dann ewig.
Boah, die Arztpraxis würde laufen, ey. Oh,
ja.
Dr. Coffey, ey.
Ja.
Worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus?
Auf den Epilog.
Nee, auf den Tod von John Coffey. Genau, die machen nichts. Und da hätte der Film, wenn er ein bisschen clever wäre, oder die Vorlage, die ja dann anscheinend auch schon nicht sonderlich clever war, oder mutig, hätte da genau da ansetzen müssen und aufzeigen müssen, wie schwierig es in der Zeit war, seine berufliche Pflicht umzusetzen, obwohl man persönliche Ansichten hat, die etwas ganz anderes wiedergeben, wie schwierig das wäre.
Ja.
Und was ich noch sagen wollte, die bringen ja die Frau zu, die bringen den John Coffey zu einer krebskranken Frau und fahren dann wieder zurück. Und nachdem John Coffey hingerichtet wird, gibt's ja diesen, sagt der Paul im Altenheim, dass allesamt sofort den Job gekündigt haben. Das heißt, sie hätten John Coffey auch laufen lassen können und einfach kündigen.
Ja. Ja, genau das.
Da wären sie vielleicht auch mal eine Zeit lang ins Gefängnis gegangen, aber.
Und was ich auch finde, ist, du hast den Epilog schon angesprochen und erzählt, dass dieser Paul halt nicht sterben kann. Oder aber, dass er halt unnatürlich alt wird.
Ja, ewig lange lebt
ja
noch.
Ja. Aber ich finde nicht, dass der Film mir das als Strafe verkauft dafür, dass er John Coffey hat sterben lassen.
Naja, der Film würde es gerne so als sein Fluch zeigen. Aber er zeigt es so.
Aber es ist ja nicht nur der Paul Edgecombe gewesen. Es sind ja noch seine Kameraden gewesen. Und vor allem auch James Cromwell, dieser Gefängnisdirektor, der ja eigentlich, für den es vielleicht sogar noch einfacher gewesen wäre, diesen Coffey zu befreien.
Weißt ja, das du, einfach so, irgendwas, hat so ein bisschen was Selbstmitleidiges.
Ja. Ja, das stimmt. Also Selbstmitleidiges, das ist total.
Ja, ja.
Es ist so, ach, ich armer Typ, jetzt bin ich schon 108 Jahre am Leben, ach, ich hab's so schwer. Denk mal an den Unschuldigen, den du hingerichtet hast. So, nach dem
Denk
Motto,
mal an die ganzen Unschuldigen, die du über Jahre hingerichtet hast.
Ja, Todesstrafe ist geil, oder?
Das
ist schon so ein bisschen selbstgerecht, oder?
Ja, dieser Film ist halt auch total undifferenziert. Also, da gibt's nur den Blick geradeaus, kein Links und kein Rechts. Das ist halt das Problem daran, warum dieser Film für mich nicht funktioniert und warum ich ihn auch so kritisch besprochen habe und jetzt auch so kritisch sehe. Denn was ich ja auch sagen muss, was mich ja auch sehr gestört hat, ist nicht nur die Wahrnehmung von Gut und Böse, sondern auch die Wahrnehmung von guten Morden und von schlechten Morden. Es gibt die Szene, wo John Coffey der Frau von dem Gefängnisaufseher, wo er sie da rettet, jetzt habe ich auch schon 17 Mal angesprochen, und er hat dann große Schmerzen, wird zurückgebracht, und normalerweise ist es immer so, dass er kurz danach so diese Krankheiten, diesen Virus wieder ausspeit. Ne?
Das ist dann so Fliegen,
die auf seinen... Genau, und die verpuffen
dann so. Erinnert mich immer, genau, erinnert mich immer an die Mumie mit Brandon Fraser.
Ja, genau. Und als er das mit der Frau macht, das kommt einfach nicht raus, und er krümmt sich vor Schmerz, und irgendwann kommt dann halt Percy zu seiner Zelle, und John Coffey schnappt ihn sich und speit diese Fliegen in seinen Körper rein.
Ja.
Und infiziert ihn dann quasi mit Krebs. Und Percy ist dann durch den Wind und geht dann zur Zelle von Billy the Kid, Sam Rockwell, und erschießt ihn. Damit sind die zwei größten Probleme des Films gelöst.
Das war so einfach, oder?
Ah, super. Es ist super. Super. Percy wird am langen Arm verrecken, Krebs, und Billy the Kid ist weg vom Fenster. Ha. Jetzt macht's wieder Spaß im Todestrakt, ey. Keiner, der mir nervt.
Ja, das ist, ich muss auch gestehen, es gab so ein paar Szenen, die ich zwar ganz gut fand, aber wo ich auch dachte, dass mir wird der Todestrakt zu romantisiert dargestellt. Also es gibt eine Szene, da ist dieser Harry Dean Stanton, ich glaube, der heißt Tutut, wenn ich mich recht erinnere. Und mit dem proben sie halt immer den letzten Gang.
Ja, wobei ich da echt lachen musste, tatsächlich.
Ja, ich meine, die Szene an sich ist schon so okay, ja, aber ich weiß nicht,
wobei Tom Hanks so ja dann auch sagt, dass das geht hier nicht, dass sie ist immer noch, ist ein Todestrakt, und wir wollen, wenn wir jemanden umbringen, nicht daran erinnert werden.
Ja, aber es kam mir anders vor, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, ob die Familie Griswold jetzt nach Wallyworld oder in den Todestrakt mit Tom Hanks fährt, macht keinen Unterschied. Außer, dass der Todestrakt geöffnet hat. Weißt du, das ist...
Ja, da fehlt so einfach die Fallehöhe, da fehlt einfach die Härte fehlt da. Also was Härte ist, das fehlt so die Dringlichkeit dessen, das Bewusstsein darüber, dass du mit Menschen zu tun hast, die bald sterben werden. Und manchmal hat man das Gefühl, dass die da drin sitzen, das selber nicht wissen. Ja, wir sitzen jetzt halt hier, na ja, gut.
Ja.
Mal schauen, wo es hingeht.
Was machst du morgen so?
Ja, ja. Oh, guck mal, hier eine Maus, na ja.
Oh.
Ja, der ist auf dem Weg zu, na ja, okay.
Wir haben ja schon gesagt, dass der 189 Minuten lang ist.
Mhm.
Also sehr lang. Hattest du das Gefühl, dass er zu lang war? Hattest du Probleme mit der Länge, oder?
Ich hatte an und für sich, muss ich sagen, ich hatte keine Durchhänger wahrgenommen, weil das muss man Frank Darabont einfach zugestehen, ist einfach ein sehr guter Handwerker, sehr guter Regisseur. Der hält die Zügel da schon relativ straff, auch bei 190 Minuten. Was mir einfach nur Probleme bereitet, war der Inhalt und die Figurenzeichnung. Deswegen fand ich den lang, aber nicht langatmig.
Ja, ja. Also, ich glaube einfach, weil ich ihn halt schon kannte und ich, als ich jetzt nochmal gesehen habe, hatte ich schon so nach einer Stunde so das Gefühl, so irgendwie... nimmt er sich schon echt viel Zeit dafür, dass er im Grunde nichts erzählt.
Ja, wobei ich die
sich nicht entwickelt.
Ja, wobei ich die erste Dreiviertelstunde auch noch relativ gut fand, weil die kann man ja noch so als Einstieg ein bisschen den Alltag so zu beschreiben, und dann wartet man darauf, okay, wann kommt der Bruch? Wann kommt der Blick hinter die Fassade? Wann kommt's? Und dann kommt halt der große John Coffey und hat Angst vor der Dunkelheit.
Ja.
Aber die Dunkelheit kommt nicht.
Ja. Ja. Weil, das muss man ja sagen, also sie sind nett, ja, als er dann hingerichtet wird, dann erfüllen sie ihm seinen letzten Wunsch und lassen die Augenbinde weg.
Ja, genau, weil diese Haube, die man den Häftling über den Kopf zieht, lassen sie weg, weil er ja Angst vor der Dunkelheit hat. Und dann kann jeder nochmal schön in seine Augen gucken, wenn er dann auch stirbt.
Naja, war eine gute Hinrichtung. Ich möchte aber sagen, dass ich die darstellerische Leistung von Michael Clarke Duncan echt ganz okay fand.
Ja, aber nicht Oscar-würdig.
Nö, das nicht, aber er ist halt von der Physis halt schon limitiert, sage ich mal.
Was, und ich, da ja, was ich ja sehr, sehr interessant finde, wo du Füße dann, ansprichst, der wird ja so inszeniert, als wenn er 10 Meter groß ist.
Ja, was interessant ist, dass er, dass James Cromwell, ja, glaube ich, nochmal einen Kopf größer ist als Ich hab irgendwo auch einen interessanten Kommentar gelesen, das ist mein Movie Break, aber irgendwo anders. Da hat jemand den Film irgendwie 1 von 10 Punkte gegeben, was ich dann auch ein bisschen hart finde, und hat dann als Begründung geschrieben, ja, weil da wird ja getrickst, weil der Michael Clarke Duncan ist ja eigentlich nur, ist ja fast so groß wie David Mears, der da mitspielt, und auch nur einen halben Kopf größer als Tom Hanks. Und wenn ein Film es nötig hat, die Zuschauer so zu vergackeiern, dann sollte man sich das angucken. Das fand ich sehr amüsant, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Ich frage mich dann, wie bewertet der so Marvel-Filme? Aber allgemein muss ich sagen, der Film ist schon top besetzt. Da kann man nichts sagen.
Ja. Sind auch ein paar bekannte Gesichter. Also, die Tom Hanks schon kannte, zum Beispiel mit Barry Pepper war er in Soldat James Ryan unterwegs. Ja. Und mit Gary Sinise hat eine kleine Rolle, aber Forrest Gump. Oh, da gibt's so eine schöne Szene, da musste ich lachen. Um mal wieder auf die Frau zu sprechen zu kommen, die ja vom Krebs heilt, und dann fahren sie zurück und dann sagt John Coffey zu Tom Hanks, ich weiß nicht viel, ich wusste noch nie viel, und dann guckt Tom Hanks ihn so an, guckt ihn so an, und ich dachte, jetzt sagt er, aber du weißt, was Liebe ist, oder? Ah, das war echt so, Forrest Gump und John Coffey in einem Buddy-Movie, ey. Boah.
Es wäre doch geil, Coffee und Gump. Das wäre auch cool, lustig.
Mm. Unfassbar.
Eben mit John Coffee hätte Baba überlebt.
Natürlich.
Ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Das stimmt.
Das wär,
und Barry
das,
Pepper
das
wär, auch.
Ja, da, und Philadelphia. Ich sag doch Philadelphia.
Okay. Ah, John Coffee hätte sie alle gerettet.
Ja, ich hätte noch eine allgemeinere Frage. Oder hast du noch irgendwas zum Film?
Nee.
Nee. Und zwar, er gilt ja immer so, neben die Verurteilten gilt The Green Mile ja als beste Stephen King-Verfilmung. Und wir beide haben ja schon deutlich gemacht, dass wir das nicht finden. Aber was ist denn für dich so die oder ja die beste King-Verfilmung? Können auch mehrere sein. Also ich sag's mal frei raus, bei mir ist es einfach, es ist The Shining, aber das ist so, das ist die einfachste Antwort, oder?
Also The Shining ist natürlich ein Obermeisterwerk.
Ja.
Die Antworten sind da, glaube ich, das sind so Allerweltsantworten, die man jetzt gibt. Shining ist brillant. Stand by Me ist großartig.
Ja.
Dead Zone von David Cronenberg ist super.
Ja. Ich möchte hier Der Nebel noch einwerfen, auch von Frank Darabont.
Ja.
Ich würde sogar so weit gehen, sagen, von den drei King-Verfilmungen ist es Darabonts beste, die er gemacht hat.
Ja. Ja, also man muss natürlich Shining wählen, einfach weil es Stanley Kubrick ist und da keine Zweifel dran bestehen.
Sag das mal Stephen King.
Ich fand Misery
ja,
und auch Dolores auch sehr, ja, sehr gut.
Ja.
Carrie von De Palma hat mir auch gut gefallen. Mhm. Es gibt schon einige gute. Es gibt aber noch mehr beschissene.
Was? Es gibt schlechte Stephen King Verfilmung? Jetzt willst du mich auf den Arsch.
Hast du nie The Green Mile gesehen?
Ich dachte, das war von Dean Koontz.
Ja. Ich habe letztens auch mal wieder Running Man gesehen. Der hat mir wieder deutlich besser gefallen als zuvor. Kritik auf Movie Break zu finden. Cujo?
Ja. Ja. Auch gut.
Ja, es gibt schon gute. Ich bin sehr gespannt, was aus dem Friedhof der Kuscheltiere jetzt wird.
4. April wissen wir mehr.
Ja. Zimmer 1408. Auch nicht schlecht.
Ja.
Ja, was ist, deine Liebste ist Suspiria, ne?
Also, Suspiria?
Suspiria. Ich hab den neuen gestern gesehen, der tanzt immer noch bei mir im Kopf rum. Shining.
Also ich glaube, deine liebste King-Verfilmung ist auch Shining, oder?
Ja, klar.
Ne? Deswegen würde ich Shining einfach mal so ausklammern, weil es einfach so die einfachste und auch natürlich klarste Antwort ist. Ich mochte, wie du sagst, Misery, Stand by Me, The Lowest waren großartig. Ich habe damals sehr gut gefunden Needful Things. Den müsste ich mir vielleicht nochmal angucken. Oder vielleicht auch besser nicht. Den fand ich aber damals ziemlich gut. Cujo, toll. Running Man mag ich nicht. Mhm. Carrie ist aber ganz gut. Sehr gut sogar. Dead Zone, keine Frage. Ich mochte auch das den neuen S tatsächlich. Den fand ich ganz unterhaltsam. Ich fand ihn jetzt nicht gruselig oder spannend, aber ich fand ihn, ja, unterhaltsam. Und ich mochte auch diese Miniserie mit James Franco, deren Titel mir gerade nicht einfällt.
Super, klasse. Das stimmt. Warte mal, wie hieß sie denn nochmal?
Irgendwas mit 1912. Das Datum, an dem JFK gestorben ist. ermordet worden ist, ja.
Ja.
Gut, ist halt nach, Leute.
11/22/63.
Dankeschön, ja. Die war wirklich ganz, ganz nice. Die war wirklich
sehr gut, ja, das stimmt.
Ja.
Ansonsten bin ich jetzt schon fast wieder ein bisschen überfragt. Stephen King Stark fand ich auch nicht schlecht. Mit Timothy Hutton von
George
A. Romero. Der ist nicht großartig, aber der ist sehenswert.
Ist mir ein Begriff, habe ich vor Urzeiten gesehen. Aber das Einzige, was mir noch so im Gedächtnis geblieben ist, halt diese legendäre, brutale Szene mit den Vögeln.
Mm,
ja. Ne? Aber wenn du sagst, sie ist gut, dann glauben wir mal dir, sie ist gut. Immerhin bist du ja Teil dieses Hatecastes. Und das wirkt alleine ja schon mit Qualität.
Richtig.
Ne?
Harz in Atlantis kenne ich zum Beispiel nicht.
Der war auch ganz cool.
Ja, Harz in Atlantis. Ja, gut.
Ja, gut. Dann haben wir es doch geschafft.
Gott sei Dank.
Ja, dieser komische rote Laserpunkt ist immer noch auf meiner Brust.
Okay.
Ja, aber ist mir egal. So, das war unser Hatecast zu The Green Mile. Tja, möchtest du noch irgendwas loswerden? Noch irgendwas? Das ist jetzt deine Gelegenheit. 21, nee. 2 und... Okay, nein. Dann darfst du gerne damit beginnen mit der Verabschiedung.
Macht es gut.
Gut, danke. Dann verabschiede ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Seid gnädig in den Kommentaren oder auch nicht. Wir werden beim nächsten Lovecast darauf eingehen. Gehabt euch wohl. Guten Start ins neue Jahr. Und kommentiert fleißig und denkt dran, Movieback Podcast gibt's jetzt bei Podigy. Alles klar, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.